Hallo meine Lieben, willkommen zu einer neuen Interview-Podcast-Folge. Heute ist die liebe Saskia zu Gast, auch bekannt unter der Sparheldin auf Instagram. Und ich freue mich riesig, auch heute mit ihr zu sprechen, wie ihr Weg in die Selbstständigkeit war und ja, welche Tipps sie für dich hat, falls du entweder selbstständig bist oder auch überlegst, dich selbstständig zu machen. Und ja, die liebe Saskia ist Honorarberaterin für Finanzanlagen und Altersvorsorge. Und ich freue mich riesig auf das Interview. Willkommen im Podcast Alles kann, nichts muss bei BIPSURANCE, dein Podcast rund um Versicherungen, Altersvorsorge und das ultimative Money Mindset. Aber nicht nur das. Jede zweite Folge gibt es ein Interview mit einer selbstständigen Frau, die von ihrem individuellen Weg in die Selbstständigkeit spricht. Aber keine Sorge, es geht nicht alles nur um Versicherung und Altersvorsorge, sondern der Austausch unter selbstständigen Frauen oder alle, die es eben werden wollen, stehen im Fokus. Es geht um reale Zweifel, Ängste, Herausforderungen, aber auch Erfolge und Tipps dieser inspirierenden Frauen. Folge gerne meinem Podcast, um keine Folge zu verpassen. Und ich freue mich riesig auf viel Wissen, Mehrwert und eine Menge Inspiration, die wir hier teilen werden. Also, let's go, Lady! Jetzt möchte ich dich willkommen heißen, liebe Saskia. Stell dich doch auch gerne mal vor. Schön, dass du da bist.
Ja, hi, liebe Bianca. Danke für die herzliche Begrüßung. Ich freue mich auch sehr, heute zu Gast bei dir im Podcast sein zu dürfen. Und ja, bin heute hier aus dem schönen Lissabon dazu geschaltet. Vielleicht, um gleich so ein bisschen einzuleiten in meinen Weg, wenn es so um die persönliche Vorstellung geht, war tatsächlich die Idee, warum ich mich selbstständig gemacht habe, der Wunsch, von überall aus der Welt flexibel und ortsunabhängig arbeiten zu können. Und ja, das habe ich mir eben mittlerweile so aufgebaut, dass ich eben ja, dort lebe, wo andere Urlaub machen, hier im schönen Lissabon, heute bei 26 Grad und Sonnenschein.
Oh wow, du machst uns echt neidisch. Bei uns, also bei mir hier in der Nähe von Köln, ist es wolkig, aber mild. Jetzt nicht kalt. Das ist auch schon mal schön. Ja, sehr schön. Ja, um unsere Zuhörerinnen mal auf dem Laufenden zu halten, wir kennen uns über Instagram. Ich weiß gar nicht mehr, wie es genau passiert ist, aber irgendwie haben wir uns connected und ich bin ja auch schon zu Gast gewesen bei deinem Podcast. Wie heißt er nochmal? Dann können die Zuhörer da ja auch mal reinschauen oder reinhören.
Der Sparheldin Female Finance and Lifestyle Podcast.
Sehr cool. Ja, genau. Da findet ihr auch eine Podcast-Folge von uns beiden. Und ja, jetzt habe ich auch meinen Podcast und da habe ich gesagt, ja, da darf die Saskia doch auch nicht fehlen. Und genau, ich habe ja gerade schon gesagt, sie ist Honorarberaterin für Altersvorsorge und Finanzanlagen. Alle, die mich mittlerweile kennen, wissen ja auch, dass ich Altersvorsorge mache. Aber da haben wir einfach nochmal zwei unterschiedliche Art und Weisen, irgendwie daran zu gehen. Und wir kooperieren im Bereich der Versicherung. Ne? Da hat die Saskia gesagt, so, Versicherung mache ich nicht, aber alle meine Altersvorsorge-Ladies sollen danach mal zu mir, um dann Themen wie Berufsunfähigkeits Versicherungen und so weiter abzudecken. Und ich finde es schön, dass wir da kooperieren. Und habe ich irgendwas vergessen in unserer gemeinsamen Geschichte? Hast du noch irgendwas zu ergänzen?
Nee, das hast du schön so zusammengefasst, in welchen Bereichen wir uns da eben ja ergänzen und vor dem Hintergrund eben der ganzheitlichen Betrachtung dann eben auch, dass natürlich die Altersvorsorge, das Thema Geld anzulegen, sich ein Vermögen aufzubauen für mehr Freiheiten im Leben, aber irgendwie auch ein Fundament braucht, die Absicherung der Risiken. Und ja, dass du das eben für meine Kundin, die sagen, das ist auch ein Thema irgendwo, da würde ich mal gerne drauf schauen, damit ich eben auch ja meinen Wohlstand aufbauen kann auf ein gutes Fundament. Da ergänzen wir uns sehr, sehr gut so mit unserer Expertise.
Ja, und wie wir auch schon herausgefunden haben, wie Gold wert es auch einfach ist, andere Beraterinnen zu finden, die auch vor allem die gleichen Werte wie zum Beispiel Ehrlichkeit vertreten, ne? Dass man da auch, oder Fairness und ja, grundsätzlich, dass man ein gutes Gefühl hat, okay, wenn ich ja jetzt in unserem Fall zum Beispiel meine Kundin an Bianca gebe, dass man da irgendwie auch ein wohles Gefühl hat. Das ist ja auch schon mal mehr als die halbe Miete, würde ich sagen, oder?
Genau, ja.
Schön, genau, dann ist zu also Anfang immer drei Fragen als Icebreaker. Ich hatte bisher immer schon drei Fragen gehabt, aber jetzt habe ich mir drei neue Fragen überlegt, die ich auch sehr spannend finde. Genau, die erste Frage ist: Wie nimmst du dir Zeit für dich? Wie kannst du am besten entspannen? Also, was machst du, wenn du sagst, oh, Mental Overload, jetzt Zeit für mich?
Tatsächlich liebe ich Pferde und bin leidenschaftliche Reiterin. Das heißt also, ja, mit dem Pferd raus in die Natur. Das ist so ein Ding, was ich super gerne mache, wo ich total gut abschalten kann. Leider habe ich gerade hier in Lissabon kein Pferd. Meine beiden Pferde, die ich in den letzten Monaten geritten bin, wurden verkauft.
Oh
Also ich
nein.
bin gerade wieder auf der Suche, da meinen Ausgleich ja mit Pferden und Reiten wieder aufzubauen. Hab mir aber als ja, Alternative tatsächlich eine Spa-Mitgliedschaft in den letzten Monaten organisiert. Ich bin eine große Wellness-Liebhaberin, Sauna, Spa, Jacuzzi, Schwimmen. Auch dabei kann ich sehr gut abschalten. Und ja, ich hatte immer so das Ziel, wenn ich später Rentnerin bin, dann ja, werde ich auf jeden Fall so eine Luxusmitgliedschaft in irgendeinem coolen Fitness, ja, Fitnessstudio haben. Und dann kam mir vor ein paar Wochen der Gedanke, weil wir ja doch auch ein ja, intensiven Berufsalltag haben, warum ich damit eigentlich warten sollte, bis ich eben Rentnerin bin und den ganzen Tag Zeit habe, dass ich doch eigentlich diese Ruhephasen und die Energie, die mir so ein Spa-Besuch gibt, auch schon heute brauche. Und ja, insofern habe ich mir das gegönnt und dort schalte ich tatsächlich gerne ab, weil ich hier wirklich Glück habe. Neben mir ist so ein Fünf-Sterne-Hotel, neben meiner Wohnung. Das fühlt sich so an, ich gehe einfach in den Keller runter in meinen privaten Spa, weil da echt wenig Menschen sind. Also das ist schon schön, dass ja da vielleicht irgendwie, manchmal bin ich da alleine, manchmal sind da zwei, drei andere, weil ich glaube, das ist so bei mir ein Punkt. Also wenn ich abschalten will, ist auf jeden Fall so das Thema Saskia alleine in der Natur oder im Spa auf jeden Fall so ein bisschen raus aus der Präsenz mit Menschen, um wieder zur Energie zu kommen und Kraft zu tanken.
Ja, voll. Das hört sich nach einem guten Gefühl an. So ganz, wie soll man Higher Self sein? Und so kann man sich das gedanklich schon einreden. Das ist mein Spa, das ist mein Wellness. Siehst du, ich bin hier ganz alleine. Ja, das kann ich auf jeden Fall sehr gut nachvollziehen, weil für mich als Abschalten auch mal sich nicht so beobachtet zu fühlen auch, ne? Zu wissen, keiner sieht dich jetzt, ne? Wo du vielleicht mal auch die Augen zumachst, ne? Oder einfach mal in die Entspannung gehst. Das kann ich sehr gut nachvollziehen.
Ja.
Gut, dann kommen wir zur zweiten Frage. Wenn du genug Geld hättest, also wirklich ganz viel Geld, was würdest du damit machen, um andere zu unterstützen?
Also wenn ich nicht für Geld arbeiten müsste, erstmal, das wäre ja dann auch der Fall, dass man sich das ja aussuchen kann, in welcher Form man arbeitet, würde ich auf jeden Fall weiterhin auch die finanzielle Bildung, finanzielle Aufklärung fördern in Form von Wirtschaft, Wirtschaft, in Form von Aufklärung. Ach Gott, immer diese Finanzgedanken und wirtschaftlichen Gedanken. einfach, weil ich glaube, einfach nur Geld irgendwo hingeben ist auch gut in Form von Spenden. Aber wenn es darum geht, tatsächlich ja, mehr Geld in seinem Leben zu haben in der Zukunft und auch mehr finanzielle Freiheiten, dann ist die Befähigung einfach unglaublich wichtig
Ja.
von eben Menschen. Das heißt, also ich würde eben mein Know-how dann, auch was ich heute schon tue, das würde ich weiterhin tun und das eben auch kostenfrei. Ich würde Englisch unterrichten oder Deutsch an Schulen in Südafrika oder aber in Südostasien. Und
Also vor
ja.
allem auch einfach deine Arbeitskraft irgendwo umsonst anbieten mit gutem Gewissen und vielleicht auch da mal oder da mal finanziell unterstützen, je nachdem, ne, zum Beispiel die Schule, die du gerade erwähnt hast, ne? Ja.
Genau, richtig. Also ich würde genau nicht nur eine Geldspende irgendwo hingeben, sondern tatsächlich, wie du es gerade schön gesagt hast, eben auch mein Know-how, meine Zeit damit reingeben und auch die ja, Schule von Kindern finanzieren. Also ich war jetzt gerade in Kapstadt in Südafrika auf einer Reise, die unglaublich beeindruckend war und die mir aber auch nochmal gezeigt hat, wie dankbar wir hier sein dürfen, eben schon in einem sehr wohlhabenden Lifestyle und auch sicheren Land eben aufgewachsen zu sein, mit einem Zugang zu Bildung, der, ich sag mal, ein Standard ist, den wir in Deutschland haben, was aber eben nicht überall auf der Welt so ist. Und die Armut in Südafrika, die ist schon echt heartbreaking, wenn man da an den Townships vorbeifährt. Und ein Gedanke, der mir da kam, war einfach, wie kommt man da raus? Also was ist ein Ausweg dort? Und da ist sicherlich auch wieder das Thema eben Bildung, sodass genau, also ich da auf jeden Fall sowohl eben gerne auch Englisch unterrichten, Bildung eben vermitteln wollen würde, gleichzeitig dann auch sicherlich einfach Schulkosten, Bildungskosten eben übernehmen würde für auch Schulkinder, dass die die Möglichkeit haben, eben auch diesen Zugang zu Bildung zu haben. Und gleichzeitig würde ich sicherlich auch an Organisationen noch mehr spenden, als ich es heute auch schon mache, die, sage ich mal, die Weltmeere schützen durch das ganze Reisen, meine Traveler Soul, ja, und auch meine Liebe zum Meer und zum Strand. Finde ich es immer ganz gruselig, wenn man so Bilder sieht, wie viel Plastikmüll in Meeren so umherschippert und wie gefährlich das für die Tiere, die Meeresbewohner ist. Also da würde ich auch mehr Geld spenden noch hingeben.
Ja, es gibt einfach so viele Brennpunkte, nenne ich es einfach mal, wo Geld als auch die eigene Hilfe irgendwo möglich ist. Ich glaube, da weiß man gar nicht, wo man anfangen und aufhören soll. Und auch nochmal zu dem Thema Bildung. Ich finde, wir sind hier wirklich so verwöhnt von unserem Bildungssystem. Klar, was hier auch kritisiert wird, ne, aber es ist leider in so vielen Ländern so. Also ich bin ja auch schon gut rumgekommen und es ist ja kein Ein also Kapstadt ist ja kein Einzelfall, ne? Also eigentlich sind wir eher die Ausnahme, wenn man jetzt wirklich komplett global sehen würde. Und ja, ich finde es auch so traurig, das mit anzusehen, weil wir hier nur uns am Beschweren sind und irgendwie so unzufrieden sind. Und ja, auf unserem Standard kann ich es auch irgendwo nachvollziehen, ne? Die Bildung ist, sage ich mal, gerade in Schulen und so weiter, kann man sich drüber streiten, aber man muss da manchmal auch mal sagen, stopp. Aber wir müssen trotzdem dankbar sein, dass wir auf diesem Level sind und dass das Meckern auf ganz hohem Niveau, ne? Und andere würden sich das Bein ausreißen, überhaupt so eine Schulbildung zu bekommen. Deswegen ist es alles sehr im
Absolut.
Ungleichgewicht, ne? Man weiß gar
Ja,
nicht, wo man anfangen soll.
total.
Ja. Dann die letzte Frage: Was ist so dein Lieblingsbuch? Hast du eine Buchempfehlung, was wir alle unbedingt lesen müssen?
Ja, da habe ich zwei. Also ich sag mal einmal mein persönliches Lieblingsbuch und auch Game Changer ist The Big Five for Life von John Strzelecki, wo es darum geht, sich um seine großen Life Goals, die fünf großen Gedanken zu machen, auch in Verbindung stehend mit ja, der Safari eben in Afrika, weil es von den Big Five Animals, die man so auf einer Safari sehen möchte, eben abgeleitet ist und eben auch so seinen eigenen Purpose zu finden. Und dieses Buch habe ich gelesen, als ich in Australien auf meiner zweiten Reise war, 2017, 16 auf 17, habe ich dort einen Teil von meinem Master studiert, bin dann zurück, habe einen Job wieder angefangen in Deutschland und bin dann 1,5 Jahre später hin, habe meine Freunde besucht und auch ein bisschen noch mehr Reisen gemacht, hatte dieses Buch mit und habe für mich festgestellt, während ich dieses Buch gelesen habe, dass ich mein Leben gerade völlig ja, neben meinen Life Goals gestalte irgendwo. Ich wollte internationaler werden, deshalb hatte ich eben einen Teil von meinem Master im Ausland gemacht. Ja, habe mich dann eben wiedergefunden in einer lokalen Krankenkasse in Berlin, wo das niemand interessiert hat, dass ich international bin, fließend Englisch spreche und habe dann irgendwie gedacht, nee, ich glaube, ich muss mal so eine Lebenswegkorrektur irgendwie machen. Das geht hier in die falsche Richtung und da ist einfach dieses Buch eine unglaublich große Inspirationsquelle und Eye-Opener und mit einer ganz, ganz schönen, aber auch traurigen Geschichte verknüpft. Ich will nicht zu viel spoilern für die, die das Buch noch nicht gelesen haben,
Ich
aber
habe es
kann das
tatsächlich noch
empfehlen.
nicht gelesen. Da bin ich jetzt auch gespannt. Ich kenne nur das Café am Rande der Welt von John Strzelecki. Genau, aber The Big Five for Life, das habe ich aber auch schon öfter gehört. Also muss ich wohl jetzt wirklich mal ran. Es ist auch so ein kleines Büchlein wie Café am Rande der Welt.
Ja, also es ist
Reicht schon,
recht,
ne?
recht gut zu lesen auf jeden Fall. Also hat genug Inspiration und gut, ein Finanzbuch sicherlich auch, was nicht unerwähnt bleiben darf, das Rich Dad Poor Dad für alle, die da einsteigen wollen, verstehen wollen, wie man sich auch so ein Stück weit von den Grenzen der Gesellschaft lösen kann und mehr finanzielle Freiheiten insgesamt im Leben sich aufbauen kann, einfach dadurch, dass man klug mit seinem Geld umgeht, gute Finanzentscheidungen trifft. Da finde ich, hat dieses Buch auch sehr, sehr gute Botschaften, ohne dass man jetzt schon in irgendwie, wo rein genau lege ich mein Geld an, zu tief in irgendwelche Strategien eintaucht, aber einfach so ein Verständnis dafür bekommt, warum ist es zielführend, eben nicht nur für Geld arbeiten zu gehen und Zeit gegen Geld im Job zu tauschen.
Ja, cool, sehr schön. Ja, dann steigen wir mal ein in unser heutiges Thema. Und zwar dein Einstieg und deine Geschichte in deine Selbstständigkeit. Also du hast ja gerade schon so ein bisschen erwähnt, ne? Also du hast studiert, Master und dann warst du mal bei einer Krankenkasse. Aber ja, fang doch mal von ganz vorne an. Wie war so dein Weg grundsätzlich ins Berufsleben und wie kam es dann in deine Selbstständigkeit, die du heute als Sparheldin führst?
Ja, also meine Wurzeln sind in meine Bankenzeit zurückzuführen. Also ich habe damals bei einer ja, großen Landesbank in Hannover gelernt, eben dual studiert und für mich sehr schnell festgestellt, dass ich eher der Wertpapiermensch, weniger der Kreditmensch bin. Kredite fand ich immer langweilig, irgendwelche Kreditakten zusammenzubasteln und sich an Standards zu halten. Ich hatte mich eben ja nach der Schule schon so für wirtschaftliche Zusammenhänge interessiert. Insofern bin ich froh, dass es dann die Bank eben geworden ist und ja, durfte da dann eben tiefer eintauchen, auch in ja, alles rund um das Thema Geld, Börse, habe meine ersten eigenen Investments da auch angefangen, eben am Aktienmarkt und in ETFs zu tätigen. Und darauf habe ich mich dann auch spezialisiert, eben während eben meiner Ausbildung damals schon, bin dann selbst in die Beratung auch gegangen und ja, habe da quasi gelernt, wie wohlhabende Menschen ab einer halben Million aufwärts im Private Banking ihr Vermögen strukturieren, um auch aus eben einem vorhandenen Vermögen dann auch noch mehr zu machen, wie man aber auch gleichzeitig natürlich das Risiko jetzt nicht zu groß hält, dass man eben auch mit etwas, was man sich aufgebaut hat, eben auch nicht spekuliert, war also viel dort eingesetzt und im Investment Banking, wie die Gelder der Banken angelegt werden. So dass ja, das so die Wurzeln auch für meine heutige Arbeit im Endeffekt sind, dieses Know-how, was ich mir da damals aufbauen durfte.
Sehr wertvoll. Stelle ich mir das definitiv vor. Und direkt mal zu wissen, fragt man sich ja oft, ja, was machen eigentlich die Reichen mit ihrem Geld? Und man denkt ja immer, die haben das einfach auf dem Konto, aber das ist ja nicht so clever, haben wir gelernt. Da habe ich direkt mal eine Frage. Zu dem Zeitpunkt, wo du die Ausbildung gemacht hast, waren da ETFs bei der Bank, wo du gearbeitet hast, auch schon hoch im Kurs? Weil ich höre ja jetzt immer noch oft, dass Banken gerade mit ETFs eher auf aktive Fonds setzen. Ja, wie war das da? Wie waren die ETFs?
Ja, also tatsächlich gab es schon ETFs damals. Ne? Das war in der Zeit 2010 bis 2015. Sie waren schon da, aber sie waren überhaupt nicht bekannt am Markt. Also das heißt, weder in der Bank, wo auch heute, sage ich mal, auch aktiv keine ETFs vertrieben werden, weil es eben keine Abschlussgebühren, dementsprechend keine Vergütung für den Berater dann eben gibt. Noch draußen war das üblich, dass jemand in ETFs investiert hat. Da hat sich ja die Zeit deutlich gewandelt. Tatsächlich habe ich Glück gehabt, dass ein Kollege aus dem Investmentbanking, den sprach ich dann an, als ich anfangen wollte zu investieren, ob er mir helfen kann, hat mir tatsächlich von Gerd Kommer eben die ETF-Bibel in die Hand gedrückt, souverän investieren mit ETFs. Das heißt also, ich habe tatsächlich als erstes auch mit einem ETF-Investment damals mit einem Sparplan gestartet.
Auch
Und
witzig, ne, dass die Bankberater selber in ETFs investieren, aber es grundsätzlich nicht vermitteln, weil sie daran kein Geld verdienen irgendwo, ne?
ich glaube, also er war selbst kein Bankberater, hat im
Ach so.
Investmentbanking gearbeitet für den institutionellen Geldanlagebereich eben der Bank.
Ach so.
Tatsächlich. Um mit dem, ja, mit der Annahme einmal auch aufzuräumen. Ich kenne auch viele Bankberater, die tatsächlich, also viele, die mich aus Zeiten von damals heute ansprechen, wenn es um das Thema Geldanlage geht, weil die halt nicht unbedingt so spezialisiert sind auf den Wertpapierbereich, sondern sich eher in den Kreditbereich eben entwickelt haben und dann eben auch aktiv gemanagte Fonds selbst haben, weil sie die vielleicht eben als Mitarbeiterkonditionen eben auch um den Ausgabeaufschlag reduziert bekommen. Man hat natürlich immer noch die hohen laufenden Kosten, aber man hat zumindest eben jetzt als Bankmitarbeiter eben die hohen Ausgabeaufschläge nicht. Aber häufig wissen tatsächlich die Bankmenschen nicht automatisch, auch wenn man das annehmen würde, wie Geldanlage und Vermögensaufbau funktioniert. Die
Das
können Banken.
stimmt. Na, genau. Das ist mir auch schon aufgefallen, dass man manchmal gar nicht böse sein kann, darf, weil die selber gar nicht besser wissen. Und wenn man ja auch gebunden ist an eine Gesellschaft, an eine Versicherung, an eine Bank, wie auch immer, dann wird einem ja auch nur das nahegetragen, was man auch vermitteln soll. Und das sind aufgrund der Provision oft halt eben einfach aktive Fonds. Ich habe aber auch mal einen Artikel gelesen, ne, dass man selber, wenn man sich jetzt gut auskennt als Berater bei der Bank, dass man oft dann halt eben aktive Fonds vermittelt hat, weil es einem das ja auch gesagt wurde, aber trotzdem auch Privat-ETFs selber hat. Leider spielt es sich in unserer Gesellschaft sehr viel
Das ist halt
um
das
Geld,
System, ja.
ne?
So,
Das ist das
das System
System.
funktioniert entsprechend. Und
Ja.
deshalb arbeiten wir ja auch beide eben unabhängig,
Genau.
frei von eben Vorgaben von Banken und Versicherungen, damit wir da das Beste eben raussuchen können für unsere Kunden und Kundinnen.
Genau, das ist wirklich immer ganz wichtig. Also wenn du als Zuhörerin gerade irgendwie Angebote vorliegen hast, hinterfrag als erstes einfach mal, ist der oder die Beraterin wirklich nur für eine Gesellschaft, für eine Bank, für eine Versicherung tätig oder ist sie unabhängig? Das finde ich einfach schon ein gutes Fundament, das zu wissen für eine Beratung, weil manchmal stellt man sich diese Frage gar nicht, es ja, kommt irgendwie gar nicht selber drauf und ja, das ist schon mal so ein Tipp für zwischendurch. Und ja, dann erzähl mal weiter. Dann warst du bei der Bank.
Genau, und dann habe ich mich entschieden, mein Masterstudium eben hinten dran zu hängen, auch in der Kombination eben mit Auslandssemester in Australien. Und ja, war dann also raus aus der Bank, weil ich den Master in Vollzeit gemacht habe und dadurch dann die wertvolle Auslandserfahrung eben sammeln durfte in Australien, habe in Brisbane, in Sydney gelebt,
Wow.
auch eine ganz, ganz wunderbare Zeit und war danach in immer noch in der Branche eben, in der Finanzdienstleistungsbranche und habe aber intern große Transformations- und Digitalisierungsprojekte begleitet. Also bin nicht sofort zurück in die Kundenberatung gegangen, sondern in strategische Bereiche, in Unternehmensführung. Das hat eben auch an meinen Master dann angegrenzt, weil ich den in Unternehmensentwicklung gemacht habe, bis ich dann eben feststellte und mich eben wiederfand in einer regionalen Krankenkasse. Und da
Bin ich
irgendwie,
da gelandet? Schwuppsiwupps, ne?
genau, wie bin ich da gelandet? Das habe ich dann mal so nach, ja, jetzt muss ich gerade mal überlegen, wie lange war ich denn dort? Knappe, ich glaube, die anderthalb Jahre habe ich nicht geschafft, also ein bisschen mehr als ein Jahr, nachdem ich aus Australien eben zurückgekommen war, mein Master beendet hatte und den vernünftigen Weg eben gewählt hatte, jetzt in Deutschland erstmal wieder die Karriere weiter voranzutreiben. Und dann das Buch gelesen habe, eben ja, The Big Five for Life bei meinem Australienurlaub, wo ich mich erholen durfte von meiner ja doch sehr anstrengenden Projektmanager-Lead-Rolle und festgestellt habe, eben, wo bin ich da eigentlich gelandet? Das ist doch eigentlich nicht die Richtung, in die ich hin wollte. Und dementsprechend habe ich den Job dann da auch gekündigt. Ich habe es dann nochmal in einem weiteren Konzern, der ein Stück weit internationaler aufgestellt ist, probiert, da habe ich es noch weniger lang ausgehalten. Da war ich 3 Monate, da habe ich nicht mal die Probezeit durchgezogen, weil ich immer noch das Gefühl hatte, die Richtung stimmt eigentlich einfach nicht. Es ist ein Systemfehler hier vorhanden und ich will eigentlich was ganz anderes. Also ich möchte einfach wieder viel mehr Zeit im Ausland verbringen. Ich möchte die Freiheit haben, auch entscheiden zu dürfen, wann ich morgens anfange zu arbeiten und wie lange ich arbeite. Also ich bin ein Mensch, der tendenziell weitaus mehr arbeitet als viele andere Menschen. Mir geht es gar nicht darum, möglichst wenig zu arbeiten. Aber in dem letzten Unternehmen, da hatte ich dann wirklich enge Arbeitszeiten. Also es hieß, ihr müsst morgens um 9 im Büro sein, mit einer Stunde Mittagspause oder um 18 Uhr ist dann Feierabend, was einfach überhaupt nicht mit mir geweibt hat, weil ich eher in den Abendstunden auch aktiv bin. Und dieses morgens im Büro anzutanzen um 9 Uhr, fand ich halt ganz dramatisch. Homeoffice war da auch noch keine Frage. Das war ja alles noch vor Corona. Und ja, dementsprechend habe ich für mich festgestellt, das ist irgendwie nicht so, wie du dir das vorstellst. Und ja, so kam dann eben die Idee auf, wie kann ich jetzt es angehen, tatsächlich flexibler zu werden in der Gestaltung meines Arbeitstages? Wie kann ich die Freiheit erlangen, auch eben aus dem Ausland heraus arbeiten zu können? Und so kam dann die Idee, mich selbstständig zu machen, tatsächlich auch zu sagen, okay, wenn ich meine eigene Chefin bin, dann kann ich ja auch selbst festlegen, von wo aus ich tatsächlich eben arbeite und wann. Und so habe ich mich dann mit meinem Laptop quasi mit der Idee, auch ein digitales Business aufzubauen, eben selbstständig gemacht, Ende 2019. Habe im ersten Schritt andere Finanzdienstleister im Marketingbereich unterstützt. Also ich bin schon eben dieser Branche auch treu geblieben, in der ich eben war. Und habe weiter das im Endeffekt gemacht, was ich zuvor auch im Angestelltenverhältnis gemacht habe, im Projektmanagement, dann aber eben als Freelancerin. Gleichzeitig aber damals schon den Sparheldenfinanzkanal auf Instagram gegründet, weil ich das Gefühl hatte, aufgrund der Reaktionen aus meinem Umfeld, die waren alle sehr geschockt, nachdem ich zwei Jobs kurzfristig hingeschmissen hatte. Warum ich das denn machen könnte, so gut bezahlte Jobs, irgendwie mit einem doch sehr hohen Gehalt und wie ich mich denn jetzt finanzieren würde, wenn meine Selbstständigkeit anfängt aufzubauen, dann kann man da ja nicht sofort von leben, so der Glaubenssatz vieler Menschen eben. Und die haben sich alle viel Sorgen um mich gemacht, ich glaube, viel mehr Sorgen als ich mir selbst.
Wie so oft.
Genau, und ich habe halt das Gefühl gehabt, weil es wirkte so, als würden die mir das nicht zutrauen, dass ich jetzt auch mal, selbst wenn das Business nicht vom ersten Tag an Geld verdient, nicht in der Lage bin, auch mal eine gewisse Zeit eben ohne Einkommen zurechtzukommen. Das war für mich so ein Aha-Erlebnis, wo ich mir dachte, oh, das scheint ja dann bei denen so zu sein. Warum ist das so? Man sollte ja schon gewisse Rücklagen sich aufbauen. Und die hatte ich eben zu dem Zeitpunkt, sowohl eben Rücklagen, so Notgroschen, als auch aber natürlich auch die Aktien, die ETF-Anlagen, die mir einfach Sicherheit gegeben haben, auch diese Entscheidung, den Sprung ins kalte Wasser zu wagen, jetzt in das Abenteuer Selbstständigkeit reinzusteigen, einfach mit einem guten Gefühl auch umzusetzen, ohne da jetzt irgendwie besorgt zu sein, dass jetzt irgendwie gleich sofort das Geld reinkommen muss.
Zu dem Zeitpunkt hattest du aber ja auch schon 5 bis 8 Jahre schon fast in ETFs und in Aktien investiert, oder? Also hast schon auch gute Rücklagen, oder?
Genau, richtig. Also ich habe ja 2012 angefangen. Ja, ich habe natürlich immer, weil ich mein Masterstudium auch komplett selbst finanziert habe und mir das immer wichtig war, unabhängig von meinen Eltern zu sein. Ich wollte alles immer unabhängig machen. Mein Auslandssemester in Australien selbst finanziert habe, immer auch mal zwischendurch was rausgenommen aus eben den Ersparnissen aus auch ja dem Depot. Da auch zwischendurch Verkäufe gemacht. Aber klar, natürlich. Also es hatte sich eben seit Bankzeit hatte sich da schon eine gute Rücklage aufgebaut, mit der ich einfach guten Gewissens da auch reinstarten konnte. Und das war die Idee eben zu sagen, okay, dieses Wissen, dieses Know-how, dass wenn man anfängt, sich eben Rücklagen aufzubauen, sein Geld zu investieren, dass man dann einfach auch finanziell unabhängig solche Entscheidungen treffen kann, dass man jetzt nicht sagt, ich muss in einem Job bleiben, der mir keine Freude, keinen Spaß macht und der auch echt viel Pain irgendwie verursacht, weil ich es eben aus finanzieller Sicht nicht anders machen könnte. Dafür sind ja auch Rücklagen da. Das ist die Idee, eben sich auch ein Vermögen aufzubauen. Wenn man jetzt nicht sofort daran denkt, dass wir alle natürlich irgendwann in Ruhestand gehen wollen, das ist natürlich auch ein großer Aspekt. Aber erstmal gibt es einem heute im Hier und Jetzt mehr finanzielle Freiheit, mehr finanzielle Selbstbestimmung und die Wahl zu haben, eben dann auch diese Entscheidungen zu treffen, die Risiko bedeuten. Sicherheitsaufgabe, Risiko, wenn man aber eben diese Rücklagen so als Puffer einfach hat.
Ja,
Ja.
ich finde es so spannend, was du eben gesagt hast, dass letztendlich ja die Menschen irgendwo Zweifel gehegt haben, aber du auch schnell gemerkt hast, anscheinend haben die ja keine Rücklagen, dass die das irgendwie auf mich projizieren. Das finde ich so interessant, weil das finde ich, das sagt viel über unsere Gesellschaft aus. Das habe ich auch schon oft mitbekommen, auch bei mir. Ja, wie und läuft das und wie und geht das? Und also so diese irgendwo natürlich auch Neugierde und Interesse, aber auch wirklich dieses Verblüfftsein, klappt sowas überhaupt? Nur weil sie selber halt eben nicht dran denken. Also man schließt oft von sich auf andere. Und dann habe ich auch schon bei mir auch öfter mal beobachtet, dass ich mir weniger Gedanken mache als andere über mich irgendwie, ne? Finde ich dann ganz interessant. Und Instagram würde ich auch sagen, damit startet man. Läuft aber am Anfang so ein bisschen parallel, so wie du mir das auch bestätigt hast. Ne, das war bei mir auch so und würde ich auch sagen, ist eine gute Herangehensweise, weil sonst ist da ja auch viel mehr Druck hinter. Entweder finanzieller Druck oder so, jetzt muss es klappen, jetzt muss es Umsatz geben, jetzt muss, 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 muss und so, Letztendlich funktioniert das
Ich
sowieso
hatte ja
nicht,
zu
ne?
Beginn auch gar kein Business hinter dem Finanzkanal stehen. Also die
Ja.
Sparheldin war ja, wenn man es so nimmt, eine Non-Profit-Organisation zu Beginn. Das war meine private Leidenschaft. Ich wollte einfach dieses Wissen, dieses Know-how, was ich einfach mir bis dahin angeeignet hatte und auch meine Erfahrungen, die ich gesammelt habe, eben an der Börse teilen, um eben anderen jungen Menschen den Weg aufzuzeigen, dass man sich eben, wenn man sich denn auf den Weg macht, da reinfuchsen kann, dass das kein Hexenwerk ist. Und dass es aber wichtig ist, eben sich auf diesen Weg zu begeben, damit man überhaupt eben mal in die Position reinkommt, mehr finanzielle Möglichkeiten und Freiheiten zu haben. Ne? Und das war so der Gedanke, das hat sich dann ausgebaut eben mit den Sparhelden-Podcast. Und ja, durch die Reichweite, die ich eben für dieses Thema bekommen konnte dadurch, bekam ich dann immer mehr Anfragen auch für Finanzworkshops, für Finanzcoachings. Und das hat jetzt dann eben auch dazu geführt, dass ich dann irgendwann gesagt habe, okay, da fließt auch so viel Herzblut, so viel Leidenschaft rein. Und es erfüllt mich so sehr, eben jetzt hier das Thema finanzielle Bildung eben nach draußen auch größer zu tragen, dass ich gesagt habe, okay, ich gehe wieder zurück zu den Wurzeln eben auch, wie ich ins Berufsleben gestartet bin, und habe dann meine eigene Honorarberatungsfirma eben für Finanzanlagen mit dem Thema eben Finanzplanung, Geldanlage und Altersvorsorge gegründet, sodass heute eben natürlich der Finanzkanal immer noch da ist, der Sparhelden-Podcast und eine Verbindung eben aus Finanzcoaching, finanzieller Bildung und auch unabhängiger individueller Honorarberatung eben da mein Beratungsangebot darstellt.
Hast du am Anfang dann, als diese ersten Anfragen rauskamen, die kamen ja dann wahrscheinlich auch irgendwie so überraschend, weil du ja dachtest, hä, ne, krass, die Nachfrage ist da. Hast du es dann irgendwie mal umsonst auch gemacht oder hast du dir dann das direkt schnell aufgebaut, damit du da, also hast du dann direkt einen Plan, ja, okay, ja, jetzt nehme ich so und so viel oder wie war so dieser Übergang, den stelle ich mir auch spannend vor.
Tatsächlich habe ich anfangs kostenfreie Finanzworkshops gegeben, weil ich hatte ja meine Einnahmen aus meiner Freelancer-Tätigkeit so gesehen. Also ich habe ja mich selbst finanziert durch den Freelancing-Bereich und habe zu Beginn eben ja kostenlose Finanzworkshops gemacht, um eben auch ein Gefühl dafür zu bekommen, was sind denn jetzt eigentlich die Fragestellungen und mit welchem Anliegen kommen die denn jetzt zu mir und gehen jetzt nicht zur Bank oder Versicherung? Warum fühlt man sich in so einem Setup vielleicht besser aufgehoben als eben bei den klassischen Beratern? Und habe damals auch tatsächlich bei mir in der Küche zu Hause im Freundeskreis ein Mentoring-Programm pilotiert, wo es eben darum ging, dort ja meinen Freunden eben den Weg aufzuzeigen, wie man eben selbst anfängt, sein Geld zu investieren, eben in ETFs und Aktien. Und das ist eben, sage ich mal, dann der Kern eben auch des heutigen Beratungskonzeptes. Bis auf, dass ich eben größtenteils jetzt nicht mehr Gruppenmentorings mache, zwar schon auch noch Finanzworkshops, aber eher eben in die individuelle Beratung gegangen bin, um eben individuelle Vorsorge- und Anlagestrategien und Konzepte zu erarbeiten mit meinen Kundinnen.
Spannend, cool. Und dann hat das alles angefangen. Cool. Du hattest ja auch eben schon gesagt, dass du das Buch gelesen hast und dadurch gelernt hast, ja, okay, dir die Fragen zu stellen, wohin ich möchte, du möchtest. Und du hattest ja auch eben schon gesagt, dass Selbstständigkeit für dich auch im Kopf immer verbunden war mit dem Ausland arbeiten und auch ortsunabhängig zu arbeiten. 2019 hast du dich ja selbstständig gemacht. Wann bist du dann ausgewandert? Und ja. Wie war da so der Zeitraum?
Also wirklich jetzt komplett, dass ich nach Lissabon, nach Portugal gegangen bin. Das war im Juni 2021. Ich hatte mir halt das Ziel, nachdem ich das Buch gelesen habe, eben mein eines Big Life Goal eben im Ausland leben zu wollen, gesetzt, dass ich bis 30 wieder ins Ausland gezogen sein möchte. Und so bin ich halt während Corona tatsächlich dann nach Portugal gegangen. War aber auch super, super viel vorher unterwegs. Also ich habe ja auch heute noch eine Wohnung in Berlin und war eben, sage ich mal, von meiner Base in Berlin ständig on Tour. Ich glaube, ich bin so viel gereist, auch während Corona, wie manche andere Menschen in ihrem ganzen Leben nicht, war in der Zeit eben, als die Grenzen dann wieder offen waren, als sie geschlossen wurden, da war ich gerade in Kambodscha, in Asien. Bin dann zurückgekommen, musste meine Reise abbrechen und bin als Erste, sage ich mal, nach Kroatien rüber, als die Grenzen dann in Europa wieder aufgemacht haben. Und das war für mich einfach auch die Bestätigung, was ich schon gesagt hatte, ich möchte wieder ins Ausland gehen, dass auch die Abstände eben in Deutschland immer kürzer wurden. Also es war immer, ich war gerade wieder zurück, habe allen mal Hi gesagt, war mit allen Kaffee trinken und hatte dann auch wieder das Gefühl, so jetzt kannst du auch wieder los. So, brauchst du wieder Sonne, willst wieder ans Meer. Und deshalb, genau, 21 dann im Sommer, der Schritt dann wirklich hierher auch zu ziehen.
Cool, sehr schön. Und ich glaube, die Frage kann ich mir sparen, aber ich frage sie trotzdem. Würdest du dich denn heute nochmal selbstständig machen? Ich glaube, das ist ein
Ja, auf jeden
klares Ja,
Fall.
ne?
Also ich könnte mir nicht mehr vorstellen, in ein Angestelltenverhältnis zurückzugehen, weil ich für mich maximale Freiheiten habe, wie ich so mein Leben gestalten kann. Also meine Selbstständigkeit ist ja die Grundlage für meinen Lifestyle, dass ich
Ja.
eben hier im Ausland am Meer ja, leben und arbeiten darf, dort, wo andere eben Urlaub machen. Und insofern, genau, das müsste eben, sage ich mal, egal was ich tue, müsste das halt auf jeden Fall immer gegeben sein. Das könnte ich mir gar nicht mehr also vorstellen, aufzugeben, nicht am Meer zu leben. Und gleichzeitig ist es aber auch natürlich so die Selbstverwirklichung, die mit einer Selbstständigkeit einhergeht. Also ich glaube nicht, dass jeder tatsächlich dafür geboren ist, selbstständig zu sein. Manche Menschen fühlen sich auch eben im Angestelltenverhältnis sehr wohl. Also es ist einfach ein individuelles Abwägen von Sicherheits- und Risikoempfinden, auch sicherlich auch, was ja beim Geldinvestieren auch eine Rolle spielt. Aber für mich, auch wie ich agiere, ich bin sehr strategisch unterwegs, sehr visionärisch, ist für mich einfach die Selbstständigkeit auch der Rahmen, wo ich mich völlig frei entfalten kann. Und das konnte ich eben im Konzern, auch wenn ich, sage ich mal, Rollen hatte, verantwortungsvolle Rollen, nah am Management gearbeitet habe, wo ich schon mitgestalten konnte, aber halt immer in einem vorgegebenen Rahmen. Und das hat mich gestört, auch weil die Unternehmenskultur, sage ich mal, auch oft einfach gewisserweise funktioniert, womit man sich selbst vielleicht nicht so identifizieren kann. Und als Selbstständige kann man das eben für sich alles selbst gestalten, so wie das für einen eben passt. Ja.
Total. Also ich kann es mir auch nicht mehr vorstellen. Auf gar keinen Fall. Also auch wenn ich da grundsätzlich Freiheiten bekommen würde, wäre es trotzdem für mich kein Grund zurückzugehen, weil man einfach nach Regeln und Vorstellungen anderer Leute arbeitet. Warum dann nicht direkt für sich selbst und für seine eigenen Ziele? Ja, das ist ja für mich
Das ist
auch
auch ein
so mein
wichtiger Aspekt,
Ansporn.
dass man für sich selbst eben was aufbaut. Ne? Das ist,
Ja.
finde ich, wenn man visionärisch geprägt ist, dass es einen großen Unterschied macht, eben ob ich für andere eben arbeite, meine Zeit, meine Energie investiere oder aber mir selbst eben etwas aufbaue. Und auch dort, also wenn wir von dem Investmentgedanken eben kommen, ob wir jetzt eben Geld an der Börse investieren oder als Selbstständige eben unsere Zeit, unsere Energie in den Aufbau eines Unternehmens stecken, das ist ja auch ein Vermögenswert, so ein Unternehmen, je nachdem eben, wie groß man das auch aufbaut, was ja auch dann später durchaus ein Teil der Altersvorsorge sein kann. Und insofern auch diese Möglichkeit eben zu haben, sich was aufzubauen, was für einen selbst eben ist und eben nicht in erster Linie für andere. Auch das ist ein wichtiger Punkt, ja.
Auf jeden Fall. Und grundsätzlich der Beginn deiner Selbstständigkeit hört sich auf jeden Fall sehr smooth an. Hast du dir denn ihn genauso vorgestellt oder hat es eigentlich genau deinen Erwartungen entsprochen oder hast du eigentlich gar nicht viel darüber nachgedacht? Wie war das so für dich, wirklich dich selbstständig zu machen? Der
Also groß
Beginn.
vorgestellt, sage ich mal, habe ich mir den nicht. Also es war jetzt ja nicht so, dass ich irgendwie Monate, Jahre lang meinen Einstieg in die Selbstständigkeit geplant habe. Ich wollte halt einfach raus aus Konzernen. Ich habe im August den Job gekündigt und habe dann eben die Selbstständigkeit im November gestartet. Das heißt, da lag gar nicht so viel Zeit dazwischen und eine konkrete Vorstellung davon hatte ich nicht. Nichtsdestotrotz habe ich mir dann einen Plan gemacht, ich habe einen Businessplan geschrieben, ich habe ein Gründercoaching in Anspruch genommen. Ich habe auch damals den Gründerzuschuss erhalten. Auch der ist natürlich total hilfreich, um einfach aus einer recht entspannten Situation jetzt auch eben sich da was aufbauen zu können. Das in Kombination mit den Rücklagen. Es ist dann aber so schon auch gelaufen, dass ich schon im, jetzt muss ich mal gerade überlegen, ersten oder zweiten Monat auch meine erste Kundin damals eben als Freelancerin gewonnen habe. Also insofern, es hat von vornherein funktioniert, so wie ich es mir dann vorgenommen hatte, auch eben laut Businessplan. Also ich habe eben Plan gemacht, habe den umgesetzt und dementsprechend ist das dann auch so eingetreten, dass ich dann relativ schnell auch an den Punkt kam, wo tatsächlich ich gar nicht mehr Kapazitäten gehabt hätte, um mehr Kunden noch anzunehmen. Und ja, da sicherlich so ein Bilderbucheinstieg irgendwo hatte, weil ich glaube einfach, ich einen guten Plan gemacht habe. Ich glaube, das wäre so ein Tipp, den ich ja Gründerin am Anfang mitgeben kann, sich wirklich einen Plan zu machen. Es muss jetzt nicht die Vorstellung sein, wie das Business in 10 Jahren aussehen will. Ich glaube, das hat man am Anfang noch gar nicht, weil man sich ja auch viel ausprobiert und irgendwo erstmal für sich schaut, funktioniert das denn eigentlich, wenn ich das mache? Und man startet halt einfach mal irgendwo und auf dem Weg eben läuft man einen Prozess entlang und findet für sich ja auch heraus, irgendwas funktioniert gut, was eher nicht, was gefällt mir, was nicht. Aber sich diesen Plan überhaupt zu machen, um, sage ich mal, die richtigen Schritte, die richtigen Maßnahmen zu tätigen, das ist schon auf jeden Fall wichtig, damit es dann auch funktioniert.
Ja, und ich glaube, es ist auch nochmal ganz wichtig, dass du es gesagt hast, um den Druck auch mal rauszunehmen, weil manche haben dann einfach zu hohe Erwartungen, zu großen Druck. Es muss direkt laufen, es muss, 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 aber gar nichts muss, weil einfach erstmal starten und ausprobieren und gucken. Und ich glaube, dann ist einfach auch ein guter Tipp, das wirklich mal parallel zu etwas zu laufen, wie jetzt zum Beispiel im Angestelltenverhältnis und eine nebenberufliche Selbstständigkeit zu starten. Also wirklich sich auch essentielle Fragen zu beantworten, ne? Wer bin ich? Wo will ich hin? Und genau, da halt eben auch so einen Businessplan, so einen groben Plan.
Absolut. Ja, also
Ja.
es hilft auf jeden Fall. Ich glaube, wenn man sich im ersten halben Jahr der Selbstständigkeit eben auch die Finanzierung des Ganzen überlegt. Also ich glaube, dass wenn man wirklich den Druck hat, von Tag 1 eben Geld verdienen zu müssen, dass das einen in diesem Prozess, wo auch eben viel ausprobiert werden darf und sollte, sehr einfach stark auch selbst blockiert. Und da kann es eben den Weg geben, dass ich eben nicht direkt ins kalte Wasser springe und in die Vollzeit-Selbstständigkeit starte, sondern einfach nebenberuflich eben auch anfange, sowas aufzubauen und dann sukzessive eben Stunden im Hauptjob reduziere. Ich glaube auch, dass das für viele der sicherere Weg ist und vielen auch näher kommt, wenn man den Weg geht, wie ich ihn gewählt habe, aber sich da natürlich auch Gedanken zu machen. Wie kann ich eben ein halbes bis ein Jahr eben auch, sei es jetzt mit einem Gründerzuschuss, sei es eben auch mit Unterstützung, weil ich vielleicht einen Partner habe oder aber eben auch die eigenen Rücklagen, die man sich vorab eben aufgebaut hat, dafür sorgen, dass ich nicht von Beginn an eben in eine Drucksituation im eigenen Business eben gerate.
Genau, und es ist halt einfach ein stetiges Wachstum. Also wir haben uns ja letztens auch dann spontan in Carina Tänzers Weiterbildungskurs getroffen, ne? Und also deswegen, es hört nicht auf zu gucken, okay, was bietet man neu an? Was für eine Produktpalette? Was kann man noch mehr anbieten? Und abgesehen von der eigenen Persönlichkeit, woran man einfach wächst, weil man Glaubenssätze erkennt und so weiter. Also ich kann wirklich nur sagen, es lohnt sich, in die Selbstständigkeit zu gehen, aber man muss auch bereit sein, an sich selbst zu arbeiten und immer wieder neuen Fokus legen und ja, schon, wie du eben gesagt hast, so ein bisschen visionär zu denken. Ne? Das ist eine gute Überleitung zu deinen Top-Herausforderungen, die du entweder hattest oder jetzt hast in deiner Selbstständigkeit.
Also man darf auf jeden Fall flexibel sein, ne? Man macht sich dann einen Plan und dann setzt man die nötigen Schritte um. Pläne sind aber auch dazu da. Also sie sind wichtig, dass man sie hat, weil sonst kann man aus meiner Sicht nicht in eine bestimmte Richtung laufen. Also es hilft ungemein, eben um überhaupt die Kompassnadel mal auszurichten. Aber man darf auch in Situationen, wo man feststellt, der Plan funktioniert, aus welchen Gründen auch immer für mich nicht, den anzupassen und damit okay zu sein auch, dass man das jetzt noch mal anpasst.
Ja.
Ne, also dass man wirklich sehr, sehr viel Flexibilität da einfach mitbringt. Jetzt eine Herausforderung, die ich, sage ich mal, seit dem letzten Quartal letztes Jahr einfach sehr stark habe, ist, dass ich eben ja mir Gedanken gemacht habe oder mache, wie ich mein Unternehmen skalieren kann und dadurch sehr, sehr viel Wachstumsschmerz einfach in den letzten Monaten erfahren musste. was wirklich unangenehm auch ist, was dafür gesorgt hat, einfach, dass mein Terminkalender überquillt. Also das ist eine große Herausforderung, wenn das Geschäft dann auch sehr, sehr gut läuft, sich dann auch noch mal wieder zu hinterfragen, läuft das auch wieder in die richtige Richtung? Also ein gut laufendes Geschäft ist ja die eine Sache, aber wie ist denn die Lebensqualität dann auch? Dass man das, sage ich mal, eben auch immer wieder miteinander abgleicht, weil ich lebe ja jetzt hier nicht im schönen Lissabon am Meer, um am Ende des Tages keine Zeit zu haben, ans Meer zu gehen und draußen zu sein, weil ich den ganzen Tag in Terminen hänge. Also das ist gerade so eine Top-Herausforderung, die ich aktuell habe, wo ich einfach auch gewisse Strukturen einfach jetzt verändern darf, und wo es einfach auch wieder hilft, okay, man hat sich einen Plan gemacht, man hat eine Vorstellung davon gehabt, wohin man das hinentwickeln will und da auch immer wieder mit sich selbst in die Reflexion zu gehen und gegebenenfalls den Weg auch anzupassen, wenn man merkt, irgendwo funktioniert das so hier an der Stelle eben nicht so, wie es laufen soll. Ja.
Ja, das ist auf jeden Fall, ja.
Das waren jetzt so anderthalb Herausforderungen, die flossen so ineinander, würde ich sagen.
Ja. Manchmal kann man die ja auch nicht so ganz voneinander abgrenzen, ne? Das ist halt eben, ja, nicht an seine
Sicherlich natürlich
Grenzen.
auch eine Herausforderung, glaube ich, die viele Selbstständige auch, auch haben werden, ist, dass man natürlich, wenn man diesen Weg Selbstständigkeit alleine beginnt, dass man natürlich auf diesem Weg auch erstmal sehr viel alleine ist. Bei mir ist das jetzt noch mal doppelt so stark, weil ich eben auch alleine mit meinen beiden Katzen nach Lissabon ausgewandert bin, also auch eben mein privates Umfeld hier nicht vor Ort eben hatte. Mittlerweile habe ich mir natürlich auch hier einen sozialen Kreis aufgebaut, aber das musste ich natürlich auch erstmal aufbauen.
Ja.
Und da darf man für sich Wege finden, wie man damit umgeht und sich auch einfach Mitstreiter irgendwo suchen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, um diese Herausforderung zu lösen, dass man nicht immer das Gefühl hat, boah, ich bin hier immer alleine, weil natürlich der Mensch ist irgendwo auch sicherlich jemand, der gerne Beziehungen zu anderen Menschen pflegt, sozialisiert ist. Mir fehlen am meisten während, also in der Selbstständigkeit, die Coffee- und Lunchdates tatsächlich damals
Ja.
aus meiner Konzernzeit. Das ist sowas, was ich tatsächlich vermisse. Aber da darf man einfach gucken, okay, wie kann ich mir das trotzdem aufbauen? Also es das heißt ja nicht das eine oder andere, also es schließt sich ja nicht aus. Aber es ist halt nicht automatisch gegeben, wenn ich nicht mehr in einem großen Unternehmen arbeite, wo einfach viele Kollegen um mich drumherum sind. Dann darf ich einfach proaktiv natürlich auf die Suche gehen. Wo finde ich denn jetzt auch andere Menschen, die eben vielleicht auch ähnliche Herausforderungen, ähnlichen Weg gehen wie ich, mit denen ich mich auch austauschen kann? Sei es über Struggles, die man hat, sei es, was bei denen funktioniert, oder eben auch ein paar Ideen, Inspirationen sammeln, was man bei sich selbst mal ausprobieren könnte.
Ja,
Ja.
definitiv. Man hat ja auch nur den Vergleich oder häufig den Vergleich zum Angestelltenverhältnis, ne? Also dann vergleicht man ja viel damit. Aber ich glaube, da darf man wirklich sagen, okay, wie kann ich das für mich, das Gefühl, was ich dann habe in Lunchdates zum Beispiel, wie kann ich das für mich auch in meiner neuen Welt irgendwie integrieren? Was mir zum Beispiel am Anfang meiner Selbstständigkeit sehr schwer gefallen ist, es sind meine Arbeitszeiten flexibel einzuteilen, weil ich ein schlechtes Gewissen hatte, wenn ich nicht morgens um 9 am Schreibtisch war. Also ich hatte dann so ein inneres, komisches Gefühl, so dieses Arbeits muss hart sein, aber der frühe Vogel fängt den Wurm, oder dann, dass man halt einfach so ein schlechtes Gewissen hatte, später anzufangen, aber dafür in den Abend rein. Also ich habe dann quasi morgens angefangen und in den Abend rein, weil ich es mir dann selber beweisen wollte. Und ich weiß gar nicht, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, als hätte ich so einen Teufel auf meiner Schulter, der sagt, ja, du bist faul, wenn du jetzt erst um 11 oder 12 Uhr aufstehst. Auf der anderen Seite war ich aber ja so stolz darauf, dass ich eigentlich flexibel arbeiten kann. Also das ist
Ja.
manchmal auch ein Brainfuck.
Absolut. Also das ist auch, jetzt war gerade der Impuls für meine dritte große Herausforderung, wirklich dieses Energiemanagement. Also wenn man jemand ist, der sehr ambitioniert einfach ist, der ambitionierte Ziele hat und der auch total aufblüht in dieser Selbstständigkeit, eine Vision hat, eine Mission, Gutes zu tun, damit einen Impact zu kreieren, dann neigt man ja eben auch dazu, sich selbst einfach zu weit einfach zu pushen. Und gerade wenn man dann eben im Kontakt viel mit Menschen einfach in seinem Business ist, in der Beratung arbeitet, im Coaching, dann darf man da auch viel auf sich selbst eben achten. Und das für mich herauszufinden, wie so das richtige Maß ist, tatsächlich zwischen, ich bin in der Beratung, ich bin im Coaching und ich liebe auch das, was ich tue, aber gleichzeitig brauche ich auch eine nennenswerte Zeit an Me-Time, die mittlerweile in meinem Terminkalender auch genauso drin steht wie alle Kundentermine, dass ich meine Spa-Zeit da eben auch blocke, weil die einfach wichtig ist, damit es mir gut geht und damit ich dann eben auch ja, mit guter Energie auch in meinen Terminen eben sein kann. Und das ist so ein Prozess, auch den man herausfinden darf für sich, um, sage ich mal, da wirklich sich auch nicht zu Tode zu arbeiten, was du jetzt auch gerade beschrieben hast, weil man irgendwie sich selbst da ja zu hart mit sich selbst eben auch ist.
Ja, meistens sind es wir selbst, die zu streng und zu hart sind und nach negativen Glaubenssätzen handeln. Weil für mich war es auch anfangs total ungewohnt, in der Woche im Me-Time zu machen, wo vielleicht andere arbeiten. Ich habe auch immer das gedacht, nee, das muss ich am Wochenende machen. Ne? Also das sind Strukturen, die wir wirklich einfach in uns haben und davon dürfen wir uns wirklich befreien. Ne?
Ja,
Genau.
also ich gehe zum Beispiel morgens, montags morgens, mittwochs morgens gehe ich ins Spa. Also alle anderen erstmal loslegen, in die Woche starten. Ich
Ja.
starte erstmal mit meiner Spa-Me-Time.
Geil, das, ja, cool. Dann, ja, deine Tipps für die Selbstständigkeit. Also, ja, worauf hast du vielleicht gelernt? Was würdest du heute anders machen? Egal ob beim Einstieg, jetzt, also das, was dir einfällt.
Ja, also um da zu bleiben, was ich gerade auch schon beschrieben hatte, also auf jeden Fall Businessplanung machen. Ob es jetzt tatsächlich dieser Businessplan sein muss, den man fein säuberlich in x Seiten jetzt während der Gründungsphase schreibt, wenn man nicht unbedingt einen Kredit braucht. Darum geht es jetzt, glaube ich, gar nicht, weil das oft ja auch keinen Spaß macht. Aber ich habe jetzt gerade bei einer Freundin miterlebt, die den Prozess auch durchlaufen ist und die auch sagte, boah, ich habe gar keine Lust, diesen Businessplan zu schreiben. Die aber wiederum jetzt sagt, aber jetzt dadurch, dass ich es gemacht habe, es hilft mir einfach, dann die richtigen Dinge anzusetzen und zu tun irgendwo. Und dieser Plan, ob es jetzt wirklich eben der feinsäuberliche Businessplan ist, oder aber einfach auch ein loses Dokument, wo man das sich für sich zusammengeschrieben hat, aber Planung ist die halbe Miete. Also völlig planlos reinzustarten in eine Selbstständigkeit, sorgt, glaube ich, dafür, dass eine Idee zum Scheitern verurteilt ist, weil man einfach sicher ausrichten darf in diesem Setup dann eben auch. Man ist selbst dafür verantwortlich, wie man seinen Tag organisiert. Und wenn ich nicht weiß, was eigentlich so die Dinge sind, die ich geplant habe, dann ist es halt schwer, irgendwo da die Zeit effizient einzusetzen.
Genau, und das ist
Das
es
ist so
halt
ein
eben,
Punkt.
zeiteffizient einzusetzen. Ne? Weil entweder macht man schon intuitiv alles richtig von Anfang an. Das ist halt eben schön, wenn es so ist, aber sehr, sehr selten. Ne? Weil ich finde, auch am Anfang manipuliert man sich manchmal selber, dass man sich auf Aufgaben aufhält, die eigentlich so eine Selbstsabotage sind, ne? Die einem dann nicht weiterführt. Oder halt eben, keine Ahnung, ja? Wie jetzt zum Beispiel, man fängt an. Keine Ahnung, irgendwie an Aufgaben zu basteln, die einen aber nicht direkt diesen großen ersten Schritt weitergeht, sondern der sich auch, der noch 3 Monate eigentlich warten könnte, dass man sich dann manchmal auf so Aufgaben aufhält, ja, die
Ja,
nicht fokussiert sind, um die es jetzt gerade
absolut.
eigentlich
Also,
erstmal nicht geht.
ja, also Zeitplanung ist halt so das A und O sicherlich. Also von Beginn an sich da auch eine Wochenstruktur zu überlegen, sich ganz normal Arbeitszeiten zu überlegen, die man vorher auch gehabt hat. Nur man kann sie sich halt jetzt selbst aussuchen und da eben zu sagen, also zu den Zeiten arbeite ich, in der Zeit ist meine Freizeit. Heißt jetzt nicht, dass man das nicht auch mal flexibel ein bisschen gestalten kann, aber überhaupt sich selbst so einen Rahmen zu geben, hilft halt schon mal, dass man nicht so in den Tag hineinlebt irgendwo. Und dann wiederum auch effizienter natürlich in seinem Tun wird. Wenn ich eben da auch weiß, mit wie viel Zeit bin ich eigentlich in meiner Selbstständigkeit unterwegs und ist das vielleicht auch zu viel. Also da auch ein bisschen vorausschauend denken. Ich arbeite heute halt sehr viel, was auch für mich okay ist, weil ich es da gerne mache. Aber man darf ja auch mal dann, wenn man jetzt so ein paar Jahre dann noch in der Selbstständigkeit ist, bisschen mehr ein Gefühl dafür bekommen hat, ah ja, also das macht mir Freude, das will ich weiter ausbauen. Also nicht mehr von einer Sache zur nächsten springt, sondern wirklich hat, oh, ich habe jetzt das rausgefunden, was ich auch gerne machen möchte und was ich auch weiter ausbauen will und größer machen möchte. Sich auch da zu überlegen, okay, wie läuft denn jetzt so die Business-Vision mit der privaten Vision Hand in Hand? weil man da natürlich auch wieder gewisse Stellschrauben eben dann für sich einfach angucken darf und mal überlegen kann, kann das denn auch funktionieren in 5 oder 10 Jahren, wenn ich dann vielleicht mal kürzer treten möchte, funktioniert das Business da noch so?
Genau,
Also das ist
ja.
vielleicht für diejenigen, die jetzt auch schon ein bisschen länger in der Selbstständigkeit, so ein Tipp, da wirklich auch ein bisschen in die Zukunft reinzugucken und zu überlegen, wie sieht eigentlich mein Arbeitstag eben heute aus? Passt das für mich? Und wie möchte ich, dass mein Arbeitstag in x Jahren aussieht? Und wenn es da Unterschiede gibt, eben in Arbeitszeit und Flexibilität etc., dann eben zu überlegen, okay, was kann ich jetzt anpassen, auch in der Funktionsweise meines Business? Also sind wir auch wieder bei der Planung am Ende des
Und auch bei
Tages.
der Flexibilität, ne? Alles gut, ne? Aber wer plant, plant zweimal, ist halt so. Es ist gut für eine grobe Orientierung, aber man darf da nicht so verharren und sagen, nein, 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 ich habe da diesen Plan, ne? Deswegen finde ich auch einen Punkt, zum Beispiel Weiterbildung, ne? Auch wirklich up to date zu bleiben und
Ja. Die
Weiterbildung.
Pläne dürfen auch über den Haufen geworfen werden. Also das, was ich letztes Jahr für mich eingeschlagen bin, das habe ich jetzt auch erstmal über den Haufen geworfen, weil ich halt festgestellt habe, es funktioniert so für mich einfach nicht gut. Und jetzt gibt es einen neuen Plan, wird halt von dort das genommen, was funktioniert, neuer Plan gemacht, neuer Weg eingeschlagen.
Ja,
Also, ja.
dafür muss man auch wirklich offen sein. Das ist die Realität. Wie oft habe ich schon Sachen ausprobiert, wo ich so viel Zeit und Energie rein ja, investiert habe, wo ich dachte, das wäre der beste Plan, den ich jemals hatte. Und dann, um doch festzustellen, okay, der Ansatz war vielleicht gut, aber die Nachfrage ist eher auf den und den Punkten. Also es wird auch immer so weitergehen. Aber ja, neue
Und sich
Wege
da halt
entdecken
nicht
beim Gehen.
frustrieren zu lassen. Also ich glaube, das wäre jetzt auch noch ein Tipp. Ich glaube, so viel Freude auch eben, sich selbstständig weiterentwickeln zu dürfen und sich was Eigenes aufzubauen, hat man aber auch eben Phasen, die sind einfach frustrierend. Aber das gehört alles mit dazu. Das ist Teil des Prozesses. Und da ist einfach auch wieder wichtig, dass ich halt einfach, wenn ich auch solche Frustrationsphasen habe, auch aus meiner eigenen Bubble so rauskomme. Nur mit mir selbst eben das alles auszumachen, wirklich dort auch Menschen habe, die vielleicht jetzt auch nicht unbedingt Partner und beste Freunde sind, die da nicht drinstecken irgendwo und das gar nicht so nachempfinden können, sondern auch andere Unternehmer, andere Selbstständige, die die gleichen Struggles, ähnliche Struggles haben, die einfach dann auch mit einer ähnlichen Perspektive draufschauen können oder aber auch eine neue Perspektive mit reingeben können, weil die auch an dem Punkt schon standen und irgendwie da rausgekommen sind. Also das hilft ungemein, um diesen Prozess mit seinen Höhen und Tiefen, wie er so ist, dann eben auch ja, zu durchlaufen und nicht hinzuschmeißen am Ende des Tages.
Auf jeden Fall. Amen. Kann man schon was sagen. Das ist echt gut. Ja, wir haben wirklich auch schon, glaube ich, jetzt im Thema Selbstständigkeit schon sehr viel gesagt. Und ich bin mir sicher, dass alle, die heute zuhören, sich sehr viel mitnehmen können. Deswegen kommen wir mal so zum abschließenden Thema Versicherungen, was wir natürlich nicht auslassen können. Jetzt bist du ja grundsätzlich selber im ja, Finanzbereich zu Hause, sage ich jetzt einfach mal. Und auch dein Papa ist ja auch im Versicherungsbereich unterwegs. Deswegen ist die Frage jetzt, wird von dir wahrscheinlich anders beantwortet als von anderen. Aber wie ist so die Skala von 1 bis 10, wenn du eben an Versicherung denkst? Gerade auch eher Thema Absicherung zum Beispiel und weniger Altersvorsorge. Ja, was hast du dir da für Gedanken? Positiv, negativ? Wie hast du es für dich gehandhabt, dass du vielleicht einfach mal dieses unbeliebte Thema vielleicht einfach mal deine Gefühlswelt mitteilst.
Also ich bin so eingestellt, so viel wie nötig, aber jetzt auch nicht mehr als notwendig, weil ich schon gerne so viel Cashflow, wie es möglich ist, eben gerne investiere für den Vermögensaufbau und die langfristige Zukunftsvorsorge. Also wenn ich ja mehr Geld einnehme, dann freue ich mich immer, dass ich wieder noch mehr Geld auch investieren kann. Und deswegen habe ich natürlich auch grundsätzliche existenzielle Risiken abgesichert mit so Pflichtversicherungen, sage ich mal, also Pflichtversicherungen aus meiner Sicht. Eine Haftpflichtversicherung ist, warum auch immer, noch keine Pflichtversicherung in der Gesellschaft, sollte es aber sein. Ne, also irgendwie, das habe ich natürlich schon auch gemacht. Auch mein Einkommen ist abgesichert als Selbstständige grundsätzlich. Und dann aber fließt ein Großteil eben auch in flexible Geldanlagen. dass ich jetzt nicht, sage ich mal, zu viel Geld auch in Versicherungsverträgen reinfließen lasse, sondern lieber eher in den Aufbau eben von Kapital. Weil die Frage darf man sich ja immer stellen und die ist auch individuell, das wirst du wahrscheinlich auch unterstreichen können. Risiko sollte man dann absichern, wenn es einen in den finanziellen Ruin treiben kann.
Ja.
Und dementsprechend macht dann eben mehr Absicherungsschutz Sinn oder aber eben die Aufteilung auch zu sagen, ich baue größere Rücklagen und ein größeres Vermögen auf, sodass mich jetzt der iPhone-Schaden eben nicht in den Ruin treiben würde. Ne, also ein kleinerer Schaden eben, davon halte ich zum Beispiel nichts. Also sich gegen alles Mögliche abzusichern, iPhone-Versicherung, Brillenversicherung, was es da nicht alles gibt.
Ja.
Ich glaube, das Geld ist tatsächlich besser eben dann investiert, um sich da ein Kapital mit aufzubauen.
Ja, total, definitiv. Also hast du schon gut zusammengefasst. Versicherungen sind wichtig, dann, wenn wirklich Fälle passieren können, die deine Existenz wirklich bedrohen. Aber alles braucht man auch nicht. Man muss auch immer abwägen. Und ja, wie gesagt, Absicherung an heute und aber auch morgen, auch in die Zukunft denken, ist wichtig. Aber es muss auch monatlich und finanziell passen. Bringt jetzt nichts, wenn du dein Leben einschränkst, um irgendwelche Versicherungen zu bezahlen. Na, deswegen, ja, ist da auf jeden Fall so eine individuelle Beratung immer sehr wichtig.
Genau, also das auch noch hinzugefügt. Also es ist halt individuell. Also ich habe zum Beispiel eine Unfallversicherung, weil ich Reitsport mache. Wenn ich mit dem Pferd irgendwie draußen übers Stoppelfeld galoppiere und eben böse vom Pferd falle, da kann eine Unfallversicherung einfach super sinnvoll sein, dass man die eben im gewissen Rahmen hat. Und auch das Thema eben Absicherung, Gesundheitsabsicherung finde ich unglaublich wichtig. Auch weil man hier im internationalen Kontext nochmal eine andere Perspektive bekommt. Also auch dort sind wir. Da muss man jetzt gar nicht das private System in Deutschland anschauen, sondern allein das gesetzliche in so einem Flatrate-Gesundheitssystem unterwegs, was überhaupt nicht üblich ist im Ausland, wo ich hier tatsächlich, also wo ich schon darf man natürlich die Frage stellen, was braucht man alles? Braucht man die Flatrate wirklich? Weil man ja auch im gesetzlichen System jetzt nicht unerheblich viel an gesetzlichen Krankenversicherungsbeiträgen zahlt, wenn das Unternehmen gut läuft. Als Alternative dann eben doch vielleicht auch sich privat absichern zu lassen mit besseren Leistungen. Aber teilweise erlebe ich hier auch viele, die gar keine Krankenversicherung irgendwo haben und die tatsächlich also mich fragten, als ich sagte, dass ich 800 Euro eben zeitweise für meine Krankenversicherung im Monat gezahlt habe, dass sie haben mich gefragt, ob ich es im Jahr zahlen würde. So, dann meinte sie, nee. Das zahlst du
Schön
in
wär.
Deutschland im Monat für deine Krankenversicherung. Ja, und das ist mir schon wichtig, auch wenn ich im Ausland bin, natürlich da einen guten Gesundheitsschutz eben zu haben, gut abgesichert zu sein. Das auf jeden Fall. Aber es muss am Ende individuell eben immer angeschaut werden, was da für einen eben der richtige Weg ist.
Definitiv, sehr schön. Ja, dann kommen wir zum Schluss nochmal darauf zu sprechen, wie man denn mit dir in Kontakt treten kann, was du anbietest, wie man mit dir zusammenarbeiten kann. Ich werde natürlich auch alle Links und alles Mögliche in die Shownotes packen, aber ja, schließt du doch gerne nochmal die Folge mit ein paar Infos von dir.
Ja, also meine Kanäle, die hatten wir ja jetzt schon, dass man da mal auf Instagram @Sparheldin oder auch im Sparhelden-Podcast da mal reinhören kann, um tiefer auch in das Thema eben, wie andere Frauen ihre Geldanlage und finanzielle Vorsorge gestalten, reinzuhören oder auch Input von mir zu bekommen, wie man das Thema eben flexiblen Vermögensaufbau und Geldanlage angeht. Wenn man eben da auch schon verschiedenste Dinge gemacht hat, in Aktien, in ETFs investiert. Und jetzt eben sagt, okay, ich möchte eben das alles unter einen Hut bringen, das Thema eben Vermögen aufbauen, Altersvorsorge, meine Finanzen da nochmal ein Stück weit besser strukturieren, sodass ich gut vorgesorgt habe für die Zukunft, gleichzeitig aber auch heute mich nicht einschränken muss, weil ich immer so die Einstellung habe, das darf in Balance sein, dann darf man sich da gerne ja bei mir eben melden, denn das ist so, sage ich mal, meine Arbeit als Honorarberaterin da eben. Langfristige Konzepte eben auszuarbeiten mit meinen Kunden zusammen.
Sehr schön. Willst du denn sonst grundsätzlich noch irgendwas loswerden? Weil sonst würden wir uns verabschieden für heute.
Das passt. Ich habe alles gesagt für heute.
Sehr schön. Dann schön, dass du die Zeit genommen hast. Und ich sage Tschüss.
Ciao, ciao.
Das war's wieder mit einer Folge Alles kann, nichts muss bei BibSchwins. Hat dir die Folge gefallen? Dann freue ich mich sehr auf eine Bewertung. Außerdem findest du mich auf Instagram unter BibSchwins, wo du mir gerne eine private Nachricht schreiben kannst mit Themenvorschlägen, die du dir wünschst, oder auch Feedback zu den Folgen. Außerdem findest du alle Infos, wie du mit mir zusammenarbeiten kannst, in den Shownotes. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal.